Herzlich willkommen bei Von Menschen lernen, dem Podcast, der neugierig macht auf das, was uns wirklich weiterbringt. Die Geschichten, Erfahrungen und Einsichten anderer. Hier trifft Gastgeber Sven Frank auf Menschen, die etwas zu erzählen haben. Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen, inspirierende Persönlichkeiten mit ungewöhnlichen Lebenswegen oder Menschen, die durch besondere Erfahrungen geprägt sind. Ob Wissenschaft, Kunst, Unternehmertum oder ganz persönliche Lebenslektionen, von Menschen lernen lädt dazu ein, inspiriert, berührt und zum Nachdenken angeregt zu werden. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sind heute in Österreich, im schönen Linz. Bin mal durch Linz geradelt, als ich an der Donau lang gefahren bin, von Donaueschingen bis nach Bratislava, an Wien vorbei und an Linz vorbei. Und bis Linz ist die Donau landschaftlich sehr schön. Ab Linz wird es dann ein bisschen industrieller, aber immer noch sehr interessant, vor allem wenn man Marco Schlimpert trifft. Marco, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Es freut mich sehr.
Erzähl mal, wer bist du und was ist deine Geschichte?
Ja, ich bin Deutscher eigentlich. Hört man jetzt vielleicht nicht so sehr von meinem Akzent. Und ich bin in Wien geboren. Das ist für österreichische Verhältnisse so der Worst-Case-Szenario. Ein Deutscher, der aus Wien kommt und in Oberösterreich arbeitet und lebt. Ich lebe seit 2007 in Linz. Ich habe in Wien Maschinenbau studiert an der Technischen Universität Wien. Dann hat es mich in die ganze Welt gezogen, weil ich wollte meinen Lebenstraum verwirklichen. Das war die Welt kennenlernen, tatsächlich. Das resultiert aus dem König der Löwen. Da gibt es den wunderbaren Song The Circle of Life. Und den habe ich mit 18 gehört und habe gesagt, wow, die haben ja vollkommen recht. Das Leben ist eigentlich viel zu kurz, um die Schönheiten der Welt alle kennenzulernen. Und kurzerhand habe ich dann beschlossen, ich mache das. Und das hat mich dazu geführt, dass ich in der Industrie Karriere gemacht habe, weil wenn man Maschinenbau studiert, ja, was machst du dann, um die Welt kennenzulernen? Ja, gehst halt in den Einkauf von einem Industrieunternehmen, weil wenn du da betreibst, hast du dann die Möglichkeit, unterschiedliche Länder zu bereisen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war insgesamt in 45 Ländern der Welt unterwegs, habe auch längere Aufenthalte in den USA gehabt, in Frankreich, natürlich auch in Deutschland gelebt. Dort hat meine Karriere begonnen, in München und in Nürnberg. Und ja, 2007 sind wir dann zurück nach Österreich. Und die letzten 12 Jahre war ich bei einem börsennotierten Konzern im Top-Management, im erweiterten Vorstand. Und irgendwann ist so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, weil ich so ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ bin, als Maschinenbau ist man das, da liebt man Formeln, dann liebt man die rationale Analyse. Nur ich bin irgendwann mal draufgekommen, das ist nicht alles. Und bin zu dem Thema Intuition gekommen und deswegen sprechen wir ja heute, glaube ich.
Genau. Wir sind quasi Autorenkollegen, beide im Mentoren Media Verlag publiziert, ich mit meinem Buch Speed Learning für bessere Noten und du mit deinem neuesten Buch, das jetzt frisch auf dem Markt ist. Erzähl mal kurz, wie es heißt und wie es dazu kam.
Das Buch heißt Human Intelligence, wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert. Wie ist es dazu gekommen? Im Jahr 2019 hatte ich ein Team-Meeting mit meinem Team und wir hatten die Life, also Big Five for Life. Was sind die 5 Themen, die du in deinem Leben erreicht haben möchtest, damit du sagen kannst, du hast ein erfülltes Leben gemacht? Und von der Seite war es für mich, Führung und Leadership neu zu definieren, mehr ins Empathische zu gehen, die Menschenorientierung wieder in den Vordergrund zu stellen, weil ich erlebt habe, dass viele Menschen in Unternehmen immer als Kostenfaktoren gesehen werden und das hemmt Menschen, das verschließt Menschen, das öffnet nicht das Potenzial. Damals habe ich nicht gedacht, dass ich ein Buch schreiben würde. Und der zweite Punkt war, da hatte ich eine Familienkrise mit meiner Familie. Ich bin Vater von 3 Kindern, bin verheiratet mit einer Französin. Und ich war halt viel unterwegs. Meine Frau hat sich um die Kinder gekümmert unter der Woche. Und auf einmal, als mein Sohn 9 Jahre alt war, hat es Riesenprobleme gegeben. Also der hat so richtig seinen Finger in die Wunde, in meine Wunden und in die Wunde von meiner Frau hineingesteckt. Und irgendwie ist das Familiensystem explodiert. Ich bin dann zu einem Familientherapeuten gegangen, weil eines meiner zweiten Big Five for Life ist, ich bin ein liebevoller Ehemann und Vater. Deswegen kümmert man sich ja natürlich auch darum, wenn etwas nicht funktioniert. Also bin ich zum Familientherapeuten. Und so typisch Manager-like wollte ich die 10-Punkte-Liste, wie gehe ich mit dieser Situation um? Nur ich war überrascht, dass nicht die 10-Punkte-Liste gekommen ist, sondern Marco, es liegt an dir und über eine Familienaufstellung kannst du das lösen. Na gut, kurze Zeit später war ich dann im Kreis mit 11 anderen Männern und haben Familienaufstellung gemacht. Und die Wirkung war dann so großartig, dass ich nach Hause gekommen bin und auf einmal war alles in Friede. Also es war Harmonie. Und das war nicht nur einen Tag, eine Woche oder einen Monat, das ging über mehrere Monate, wo ich dann gesagt habe, ich möchte gerne eine Ausbildung dazu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann wollte ich das ausprobieren. Jetzt bin ich aber kein Familientherapeut, sondern Manager. Also habe ich das ins Unternehmen reingebracht. Und ich habe dann gesehen, welche enorme Wirkung das im Unternehmen hat. Und das hat mich dann dazu veranlasst, Forschung zu betreiben. Und ursprünglich wollte ich eine Dissertation machen. Und zwar eine wissenschaftliche Forschung, wie Intuition Unternehmensführung neu gestalten kann. Jetzt bin ich dann aber auch an der TU Wien gewesen und habe das dort präsentiert und einige Professoren gesprochen. Und einer hat gesagt, ja, das mache ich gerne. Und dann war ich in so einem Dissertantenseminar und dann ist so dieses Thema gekommen. Ein frustrierter Dissertant hat mir gesagt, Ma, ich bin schon so froh, wenn ich die Doktorarbeit habe. Sage ich, warum? Sagt er, Nummer eins, das Zitieren ist extrem mühsam. Nummer zwei, das Paper schreiben, extrem mühsam. Und dafür habe ich dann eine Dissertation, Nummer drei, die nur drei Menschen lesen. Und ich war dann so, wieso drei Menschen? Naja, du, der Betreuer und der Beurteiler. Und dann wird das, geht es in die Nationalbibliothek und das Thema ist erledigt. Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte nicht nur, dass das drei Leute lesen, sondern ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend. Und da ist dann der Punkt gekommen, ich mache daraus jetzt einfach ein Buch.
Okay, das natürlich auch in der Wiener Nationalbibliothek steht. Also das ist ja ein Riesengebäude. Ich hatte mal die Chance, in die heiligen Katakomben unten reinzugehen, um zu sehen, weil da auch die, war damals Präsident der Weltinterlingua-Union und da ist ja auch das Esperanto-Museum drin bei der Nationalbibliothek. Und da sind ja die ganzen Archive und die Bibliothek hat die Aufgabe, die Literatur zu schützen vor sämtlichen Eventualitäten, seien es Naturkatastrophen oder menschliches Versagen oder was auch immer, Kriege und egal was, ja. Und da ist dein Buch jetzt natürlich auch in diesem heiligen Tresor. Vielleicht, Marco, nochmal einen Schritt zurück für alle, die jetzt nicht unbedingt wissen, was so Familienstellen ist und was das mit Intuition zu tun hat. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Weil es klingt so ein bisschen nach Hokuspokus. Ich war da bei so einem Familienaufstellen, da haben sich Männer im Kreis versammelt, haben intuitive Spielchen gemacht. Da stellt man sich so vor, man hüpft übers Feuer und danach wird alles gut. Wie funktioniert sowas?
Ja, absolut. Also ich war total skeptisch auch zu Beginn, habe gesagt, was ist denn das? Und der Therapeut hat gesagt, lass dich einfach überraschen. Okay, und die Überraschung war halt jene, dass damals wir hatten, also dass man die 11 Männer, die zusammen waren, hatten alle das gleiche Problem. Sie hatten Söhne, die nicht gehört haben und sie selber waren Scheidungskinder. Und als Scheidungskind war es so, dass die Mütter sich um die Söhne damals gekümmert haben. Und der Therapeut hat gesagt, euch fehlt einfach diese männliche Energie, weil ihr in den Zeiten, wo gerade als Jugendlicher, wenn man, und das ist ja das Schlimmste, wenn Scheidungen passieren, wenn sich dann die Väter um die Söhne nicht mehr kümmern, und das war bei uns allen der Fall, dass einfach die Söhne nicht erfahren, was bedeutet männliche Energie. Und er hat dann gesagt, es gibt eine ganz einfache Methode, ein Mann bekommt die männliche Energie, wenn der Vater und der Großvater hinter einem steht. Und ich habe dann damals aber gesagt, ja, wie soll ich denn das machen? Die sind beide schon gestorben. Hat er gesagt, kein Problem, du suchst jetzt einfach mal drei Leute aus in dem Kreis, die dich als Marco, dann deinen Vater und deinen Großvater darstellen. Und sag ich, wie soll ich das machen? Ja, Bauchgefühl, such einfach mal raus und gut, dann habe ich halt eben die drei ausgesucht und die haben sich dann im Raum aufgestellt. Deswegen Aufstellung. Ja, und die Aufgabe war, dass die sich hintereinander stellen. In einer Linie, deswegen heißt es auch Ahnenlinie. Okay, und man dachte, ja, dann soll die das halt einmal machen. Jetzt hat dann der, der mich dargestellt hat, gesprochen und dem wurden Fragen gestellt und der hat auf einmal so geredet wie ich. Von der Ausdrucksweise, nicht vom Akzent, aber von der Art und Weise, wie Satzstellung, Satzbau. Jetzt bist du ja Speed Learning-Spezialist. Jetzt könnte man meinen, der hat ganz schnell gelernt, wie meine Logik ist in der Sprachgestaltung, in der Satzstellung. Okay, kann man sagen, wird das wirklich perfekt gemacht. Der zweite, der meinen Vater dargestellt hat dann aber so gesprochen wie mein Vater. Nur der kannte ja meinen Vater nicht. Der ist schon lange Zeit vorher verstorben. Und ich bin dann so da gesessen und habe gedacht, was ist denn das jetzt für ein Spuk? Den Großvater kann ich nicht beurteilen, der ist noch vor meiner Geburt verstorben. Aber auf jeden Fall ist da etwas passiert, wo ich mir gedacht habe, da ist jetzt versteckte Kamera. Und schlussendlich ging es um ein Würdigungsritual, dass ich als Marco meinen Großvater würdige. Und ja, nach diesem Würdigungsritual haben die sich hintereinander hingestellt und dann durfte ich hinein. Und da ist jetzt dieser Moment, der Magic Moment. Ich habe hier Sachen auf einmal gespürt und empfunden, die ich mein Leben lang noch nicht gespürt und empfunden hatte. Von Freude, Trauer, Friede, Liebe, Macht, alles zusammen. Und ich habe meine Augen geschlossen und als ich den Repräsentanten von meinem Großvater umarmt habe, habe ich geglaubt, ich umarme meinen Großvater und ich habe gespürt, dass der da ist und ich wollte ihn immer kennenlernen. Ich habe gespürt, dass der da ist. Ja, das war sozusagen dieser Hokuspokus und das haben wir insgesamt 12 Mal gemacht, weil jeder dieser Männer hatte dieses Erlebnis und bei allen hat sich was getan. Jetzt kann man sich vorstellen, okay, das ist ein rein psychologischer Effekt. Nur im Rahmen der Ausbildung bin ich dann drauf gekommen, es gibt einfach Informationen, auf die wir als Mensch zugreifen können in solchen Aufstellungen, die wir im normalen Leben einfach nicht spüren oder erleben, aber in diesem Aufstellungsformat sehr wohl und das die Realität widerspiegelt, aber in einer so artigen Präzision, dass es manchmal auch unheimlich wird. Und mit diesem Effekt, man spricht hier von der repräsentativen Wahrnehmung, das ist ein Effekt der nonlokalen Intuition. Und ich habe mich ja dann mit Intuitionsforschung beschäftigt und es gibt diese drei Arten der Intuition. Das eine ist das Bauchgefühl, das andere ist der spontane Geistesblitz und das dritte ist, wir können auf Informationen zugreifen, die nicht in unseren Körpern sind. Und das ist der Effekt der nonlokalen Intuition. Ja, und das ist sozusagen jetzt ein bisschen die Geschichte, auch wissenschaftlich hinterlegt. Ja, wer glaubt, es ist Esoterik, das hatte ich am Anfang auch gedacht, ist es nicht. Und es ist halt sehr schwierig zu erklären, warum das so ist. Man kann es aber wunderbar beschreiben, dass es so ist. Ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund zu diesem Thema.
Wir hatten ja früher, ich habe dir eingangs erzählt, dass ich als Hypnosetherapeut viele Jahrzehnte gearbeitet habe und da gibt es ja immer so dieses kollektive Unterbewusstsein. Und ich bin tatsächlich da jetzt über den aktuellen Roman von Dan Brown drauf gekommen. Der heißt The Secrets of the Secrets. Und da geht es auch um das non-lokale Bewusstsein. Es ist da ein großer Bereich. Und dann vor kurzem hatte ich den Josua Koberg im Interview, der wird ja auch noch demnächst in einer Podcast-Folge sprechen. Der lernt Sprachen über die Haut. Und der ist Neurowissenschaftler. Und den habe ich zum non-lokalen Bewusstsein gefragt. Und er hat gesagt, ja, da gibt es aktuell eben Studien dazu. Und das ist hochinteressant, weil man davon ausgeht, dass unser Gehirn wie so ein Empfänger ist. Ein Empfangsgerät für diese Energien. Und wenn man quasi den Sender ändert, sagen wir mal, du hattest vorher mit deinem Sohn einen bestimmten, da hast du keine Ahnung was, österreichischen Radiosender ORF1 gehört, ja, und nach dieser Erfahrung hast du auf ORF4 gestellt und plötzlich hast du andere, ja, Wellen empfangen und dadurch konntest du auch anders auf deinen Sohn reagieren, also Sender-Empfänger-Prinzip. Total spannend. Und das hast du quasi dann nochmal wissenschaftlich untersuchen wollen?
Genau, und du hast das jetzt wunderbar erklärt. Es geht wirklich um diese Frequenz der Resonanz und ich habe das dann auch wissenschaftlich untersucht. Ich habe da ganz viele Studien gelesen, auch vom HeartMath Institute in Kalifornien bis hin zu Martha Sinclair in Australien, die ja die Koryphäe der Intuitionsforschung ist, wo man sich immer die Frage stellt, es hat sich ja evolutioniert, weil am Anfang hat man gedacht, es gibt das bewusste Denken und das unbewusste Denken. Dann hat man sich überlegt, wie spielt das Bauchgefühl dafür eine Rolle? Und dann ist aber auch das Phänomen, wie kann es sein, dass ich Sachen weiß, von denen ich aber vorher nichts wusste? Ja, diese Phänomene gibt es. Und jetzt für die Zuhörer vielleicht, ich meine, so dieses Thema der nonlokalen Intuition. Angenommen, also wie oft passiert es dir oder euch, dass du an jemanden denkst und dieser jemand ruft aber in dem Moment an und da ist so dieser Reflex, ah, ich habe an dich gedacht, ich wollte dich gerade anrufen.
Genau.
Das passiert ja. Und jetzt kann man fragen, wie oft passiert das? Passiert das einmal, zweimal, dreimal, viermal im Jahr? Es passiert aber sicherlich öfters, als würdest du im Lotto spielen. So, und da können wir jetzt nicht mehr von Zufall sprechen, sondern da gibt es etwas, wo wir kollektiv miteinander verbunden sind. Und wenn wir empfangsbereit sind und unser Sender richtig eingestellt ist und der Empfänger, so wie du gesagt hast, Sven, dann empfangen wir das. Und in der Methode der Systemaufstellung, die Methode ist so strukturiert, dass wir automatisch ins Empfangen kommen. Und ein wesentlicher Aspekt im Empfangsmodus, ja, das Gehirn ist das eine, aber das noch wesentlicher, was ich in meiner Forschung gesehen habe, ist das Herz. Die Öffnung des Herzens. Weil in der Forschung ist man drauf gekommen, wenn man zum Beispiel sagt, in der Neurowissenschaft, ich mache etwas und ich möchte gerne herausfinden, also zum Beispiel, ich gehe in den Wald, da raschelt es, ich sehe eine Schlange und laufe davon. Wie funktioniert das? Neurowissenschaftlich gesehen. Neurowissenschaftlich gesehen funktioniert das so, dass bevor ich überhaupt in den Wald gehe, im Gehirn simuliert worden ist, was könnte denn passieren, wenn es raschelt und wie muss der Körper darauf reagieren. Und dann wird ein Bild genommen, wo wir am meisten Angst haben. Ist das jetzt die Schlange, ist das die Ratte oder was auch immer. So, jetzt gehen wir in den Wald, es raschelt und plötzlich wird das abgerufen, ja, antizipiert, bevor überhaupt noch das Rascheln da ist, reagiert der Körper schon, interessanterweise. Dann passiert das Rascheln und der Körper kann machen. Wir glauben dann, es ist eine Schlange, aber vielleicht war es ein Igel. Ja, das ist so ein bisschen dieser Bias, den wir in unserem Kopf haben. Das Spannende ist jetzt, dass die Forscher draufgekommen sind, das Herz weiß es sogar noch früher als das Gehirn. Man hat dann die Herzfrequenzvariabilitäten gemessen und das Herz erkennt diese Information schon viel früher als das Gehirn, kommuniziert das zum Gehirn. Das Gehirn simuliert mögliche Reaktionen. Dann kommt das Bewusstsein, diese Erfahrung und dann entsteht eben die Reaktion. Und das ist total spannend, weil diese Herzöffnung führt eben dazu, dass ich bereit bin, Informationen aufzunehmen. Und in der systemischen Aufstellung gibt es dann eben diesen Prozess, diese Informationen wiederzugeben. In Form von, was spüre ich, was fühle ich, was denke ich in dem Moment, gibt es irgendeinen Geistesblitz, ist etwas anders als vorher. Und die Kunst des Ganzen ist, dass natürlich das, was dann erfahren wird, in eine Sprache wieder zu übersetzen, die verständlich ist, nämlich in dem Kontext verständlich ist. Also ein Beispiel, ich habe ein Projekt in einer Firma und da gibt es einen Projektleiter, da gibt es die Projektbefürworter, da gibt es die Projektgegner. Da wird höchstwahrscheinlich in der Aufstellung rauskommen, die Projektgegner distanzieren sich vom Projektleiter, die Projektbefürworter stehen genau dazwischen. Ohne dass die wissen, dass die das überhaupt darstellen, by the way. Ja, also die wissen das nicht. Und dann kann man auf Basis der Dynamiken Rückschlüsse ziehen, was muss gemacht werden, damit das Projekt erfolgreich wird. Wie zum Beispiel, naja, dann gehen wir zu den Projektbefürwortern, sprechen mit denen und bitten die, dass sie die Brücke bilden zwischen Projektleiter und Skeptiker, dass sie zu den Skeptiker gehen und sagen, du, schau her, was können wir denn machen, damit wir das Projekt erfolgreich bringen, und diesen Input mit reinnehmen, aber auch zum Projektleiter und so ein bisschen die Brücke bilden. Ist jetzt ein banaleres Beispiel, weil es gibt auch noch ganz viel komplexere Beispiele, aber einfach nur, damit man versteht, wie das funktioniert. Und das sind jetzt eben genau diese Informationen, die ja aus dem Gemeinschaft, also wie du sagst, aus dem kollektiven Bewusstsein sichtbar gemacht werden können. Und das ist das Spannende.
Und das hast du in deinem Buch jetzt quasi als Praxishandbuch oder als Dissertation und wissenschaftliche Untersuchung oder wie hast du es publiziert? Was, in
Ich
was für
habe
eine Form hast du es gegossen?
das Thema der Intuition in Stories verpackt, weil die Frage ist ja wirklich, wie bringt man das so rüber, dass das interessant ist, dass das nicht als Hokuspokus gesehen wird, aber auch nicht jetzt in wissenschaftlichen Details sich ergötzt, weil so etwas zu lesen, das ist ja, ich nenne es suizidales Lesen. Also habe ich die Geschichten der Luftfahrt reingebracht. Ich bin passionierter Pilot. Deswegen gibt es da sehr, sehr viele Analogien, wie Flugzeuge, die Luftfahrt überhaupt funktioniert. Allein die Tatsache, vor 200 Jahren war es ja komplett absurd zu denken, dass wir fliegen könnten. Und trotzdem machen wir das heute. Und wie ist das Ganze passiert? Und da ist sehr viel Intuition dabei gewesen. Das ist die eine Story. Die zweite Story ist meine persönliche Transformation. Da kommen immer wieder kleine Ausschnitte, speziell im Prolog einmal die ausführlichere Geschichte, aber dann zwischendurch auch so meine Erfahrungen. Und der dritte Handlungsstrang sind natürlich Real Case Studies, die ich in der Industrie gemacht habe. Und zwar so geschrieben, dass jeder so ein bisschen sich hineinfühlen kann, ohne dass das zu steif und zu, sage ich jetzt mal, zu trocken wirkt. Und alles in allem gibt es dann im Prinzip eine Story, beziehungsweise ja, eine Geschichte, wo ich halt hoffe, dass die Menschen sich hineingezogen fühlen und wo ich mein Herz komplett geöffnet habe.
Okay. Das heißt also, wer wäre so der klassische Leser? Es ist ja, klingt so ein bisschen, als sollte jeder, der Führungsverantwortung hat, dieses Buch auf jeden Fall lesen. Aber natürlich auch jeder Vater und jede Mutter, weil es ja auch auf das kleine Familienunternehmen anwendbar
Genau.
ist, oder?
Genau, also in erster Linie jetzt natürlich mal Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Menschen, die Führungskräfte werden wollen, aber auch, wie du sagst, Eltern, die sich dafür interessieren oder jeder, der im Berufsleben steht und einfach einmal auch die Dynamik in dem eigenen Unternehmen sieht. Weil Sven, das Thema, was ich gesehen habe in der Industrie und deswegen habe ich das Buch geschrieben, ist, dass es so viele Menschen gibt mit Anfang 40, die bis zum Ende der Pension bereits schon angefangen haben zu zählen. Das heißt, wir haben ein massives Desinteresse oder Disengagement in den Unternehmen. Und wenn man sich jetzt überlegt, kann Deutschland, kann Österreich, kann Europa leben mit der Tatsache, dass es keine industrielle Produktion mehr gibt, dass es Menschen gibt, die nicht mehr engagiert sind in Unternehmen, ist meine Diagnose ganz klar, nein, es funktioniert nicht. Und da bietet mein Buch eben Ansätze, wie wir es wieder schaffen können, dass Menschen mit vollem Engagement in Unternehmen reingehen können, ihr Potenzial entfalten können, und wir beides haben können. Wir können die datenbasierten Entscheidungen haben, aber auch die Empathie. Wir können die Strukturen haben, aber auch die Vision. Und dass wir das Ganze wieder zusammenbringen, damit wir mit neuen Ideen wieder die Wirtschaft und die Unternehmen, besser gestalten können. Und das war so ein bisschen ein Anliegen. Und das Ganze auch, sage ich jetzt mal, in kürzerer Zeit, um dann auch wieder mehr Zeit zu haben für die wesentlichen Themen im Leben, nämlich die eigenen Kinder und die Familie. Das wird oft vergessen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich beobachte oftmals, ich frage dann immer so ganz provokant, hast du Kinder des Statussymbol wegens oder weil du wirklich Kinder haben möchtest?
Ja, das ist ja tatsächlich auch in den Schulen schon so, ne, dass ab der 5. Klasse die Schüler sich überlegen, wie viele TikTok-Videos noch bis zum Schulabschluss. Und dann versuchen sie möglichst viele, ja, also meine Frau habe ich ja erzählt, meine Frau ist Lehrerin. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema mit der Intuition und ja, diesem System zu erkennen, auch gerade in Schulklassen enorm wichtig wäre, weil du da im Grunde schon die Kinder hast, die geprägt sind von Eltern, die du gerade erwähnt hast. Das heißt, die Eltern haben keine Lust mehr auf ihre Arbeit. Die hecheln von einem Wochenende zum nächsten, kommen schlecht gelaunt nach Hause, sind dann irgendwann im Urlaub, total gestresst, wollen am besten so einen All-Inclusive-Urlaub, bei dem die Kinder bespaßt werden, damit sie in Ruhe irgendwo am Strand liegen können und gar nichts machen können. Und irgendwann kommt hoffentlich die Rente, die sie im besten Fall noch einigermaßen gesund erleben. Und die ziehen jetzt Kinder groß und für die Kinder ist quasi der Schulalltag genau das, was die Eltern ihnen vom Business vorleben. Also reden wir im Grunde über unmotivierte Angestellte, weil Selbstständige ja meistens einen Weg finden, sich ein bisschen mehr zu motivieren. Aber natürlich auch gleichzeitig um die nächste Generation, die da hinterher wächst, die alle nur noch Influencer werden wollen oder im Zocken irgendwelche Sponsoren suchen, oder?
Ja, absolut. Du hast das so auf den Punkt gebracht. Und das ist jetzt aus deiner Sicht, ja, du kommst ja aus der Gegend Karlsruhe. Ich kann das total bestätigen aus der Gegend Linz. Da gibt es nördlich von Linz das Mühlviertel. Da sprechen die Menschen sehr starken Dialekt, also
Ja.
Mühlviertler Dialekt. Das ist noch tiefer als bayerisch. Das ist zwar gleicher Wortschatz, Wortstamm, aber noch tiefer. Und die Kinder, die sprechen aber hessisches Hochdeutsch. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein Mühlviertler Kind hessisch Hochdeutsch spricht? Ja, eh klar, die ganze Zeit Social Media, online, deutsches Fernsehen. Und da war für mich so der Punkt, wie erschreckend das ist. Ich meine, auf der einen Seite finde ich schön, dass Hochdeutsch gesprochen wird, aber auf der anderen Seite das Kulturelle, es zeigt ja, dass die Eltern keine Zeit mehr haben für die Kinder.
Ja, offensichtlich unterhalten die sich nicht miteinander, ja.
Ja, weil genau das, was du beschrieben hast. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Ja, weil beide arbeiten müssen, damit irgendwie das Leben sich, dass man das Leben leisten kann. Jetzt haben beide irgendwie Stress in der Arbeit, dann Stress zu Hause, dann tun die Kinder nicht so, wie man will. Dann sagt man, stell dich nicht so an, mach jetzt einmal. Ja, und schon hast du diesen Teufelskreis. Und da bietet mein Buch die Möglichkeit, eben mit dieser Methode mit Leichtigkeit im Unternehmen zu arbeiten, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Da geht es jetzt nicht um, ich bin produktiver, sondern da geht es einfach darum, ich traue mich mehr, weil ich weiß, welche Effekte das hat, was ich mache. Damit bekomme ich Erleichterung, weil ich mit Sicherheit weiß, was in der Zukunft passieren wird. Und damit habe ich eine Last von den Schultern und wenn ich nach Hause komme, mehr Präsenz für die Kinder. Und das ist so ein bisschen, als Familienvater habe ich das ja hautnah miterlebt. Ich habe damals einen 6-Tage-Job gehabt, als ich im erweiterten Vorstand des börsennotierten Konzerns war. Ja, dann kann man sagen, Marco, du hast zu wenig Zeit gehabt. Ja, ich habe zu wenig Zeit gehabt. Aber ich habe es geschafft, mit dieser Methode von 6 Tagen auf 3 Tagen runterzukommen. Und mit besserer Qualität. Nicht, weil ich jetzt intelligenter geworden bin, sondern weil ich das Thema der intuitiven Einsichten viel mehr in meinen Tagesablauf hineingepackt habe und eben mit dieser Aufstellungsmethode gearbeitet habe, wo ich, wir reden ja immer von Analyse und Paralyse im Geschäftsleben. Ich habe so viel analysiert, bis man paralytisch dasteht und nicht mehr weiß, was zu tun ist. Und das vermeidet man. Und der gute Nebeneffekt ist, dass ich dann halt wieder mehr Zeit habe für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind im Leben. Und wenn das für die Zuhörer die Familie und die Kinder sind, ist das wunderbar. Wenn es was anderes auch, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Und das ist halt das Wunderbare an dieser Methode.
Funktioniert diese Methode denn auch, wenn die Person, die es betrifft, nicht anwesend ist? Also sagen wir
Ja.
mal, weil ich überlege jetzt einfach, ich denke jetzt mal groß. Ja? Denken wir mal einen Moment über Weltherrschaft nach. Man würde quasi irgendwelche Präsidenten aufstellen und versuchen, so Konflikte, die auf der Welt, in Afrika, in der Nachbarschaft, Übersee, irgendwo sind, versuchen anders zu bewerten. Oder man würde die Regierung aufstellen und würde versuchen, den gewählten Vertretern des Landes, wir sitzen in Österreich, hier in Deutschland, anstatt sich ständig Gedanken zu machen, was sie als nächstes auf Social Media zu posten oder dass sie einer guten Idee einer anderen Partei widersprechen, obwohl sie eine gute Idee ist, bloß weil es die andere Partei gebracht hat, dass man da einfach eine andere Einstellung reinbringt. Gäbe
Ja.
es die Möglichkeit, quasi so eine Art Taskforce aufzubauen,
Ja,
die sich,
absolut.
ja,
Sorry, aber weil du das sagst,
ja.
und das ist lustig. Also ich habe ja gemeinsam mit ein paar deutschen Kolleginnen in Deutschland eine Gruppe gegründet. Wir nennen sie DBC Network. DBC als Abkürzung für die Business Constellators oder die Business Aufsteller. Und das sind Leute, die aus der Wirtschaft kommen und die eine Ausbildung gemacht haben zum Aufsteller. Es gibt eine Institution, die wirklich empfehlenswert ist in Deutschland, das ist die Universität Bremen. Professor Georg Müller-Christ, der macht das im akademischen Sinne, ja, und er nutzt auch diese Methode für akademische Forschung. Er nennt das Erkundungsaufstellung. Und dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere, die das im Familienkontext machen. Und es ist immer gut, wenn man beides hat, ja, weil das eine Familie, das ist sehr emotional, das andere ist akademisch, ist wieder sehr rational und irgendwo in der Mitte bewegt man sich. Auf jeden Fall haben wir da eine Gruppe gegründet und wir haben gerade gestern eine Aufstellung gemacht, wie entwickelt sich die politische Landschaft in den USA. Da werden wir jetzt auch einen Bericht schreiben und das veröffentlichen. Und es ist hochspannend, was sich da ergibt. Wir haben dann das sind sozusagen auf Basis der aktuellen Informationen des aktuellen Geschehens entsteht ja eine potenzielle Zukunft. Und die können wir mit der Aufstellung darstellen. Und es hat sich total spannende Sachen ergeben. Ich bin jetzt noch mitten in der Auswertung, speziell was nach den Midterms passieren wird in den USA. Und ja, das kann man genau machen. Und das ist halt das wirklich Spannende. Wobei man auch sagen muss, wenn jetzt natürlich andersrum, ein System zeigt sich so, wie du die Fragen stellst. In der Physik ist es ja auch so, die Physik erklärt ja nicht, wie die Natur ist, sondern die Natur zeigt sich auf Basis der Fragen, die die Physik stellt. Also das ist ja das typische. Heisenberg, Werner Heisenberg, einer der bekanntesten deutschen Physiker, Nobelpreisträger, hat immer gesagt, die Natur zeigt sich so, wie wir die Fragen stellen. Und je präziser wir die Fragen stellen, so zeigt sich dann auch die Natur. Und genauso ist das mit der Systemaufstellung. Also je präziser du die Fragen stellst, desto präziser zeigt sich dann auch das System. Und das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Also man kann jetzt nicht allgemeine Zukunftsweisheiten geben, sondern auf die spezifische Fragestellung kann man Antworten geben, wie das sich in ein, zwei Jahren entwickeln wird.
Jetzt hast du ja hier von Intuition gesprochen. Würdest du diese Daten jetzt zum Beispiel einer KI geben zur Auswertung? Würde sie zu dem gleichen Ergebnis kommen?
Nein, sie würde nicht zu dem gleichen Ergebnis kommen. Ich habe eine, sag jetzt mal, eigene Projektordner in meiner KI. Das ist jetzt nämlich die Interpretation von Daten aus der Zukunft. Das ist eine extrem menschliche Eigenschaft, die wir haben, weil wir gut Hypothesen aufbauen können. Und zwar Hypothesen auf Basis von Daten, die noch nicht vorhanden sind. Das können wir Menschen. Ich habe das selber mal ausprobiert, dass ich mal Daten reingegeben habe und geschaut, wie die KI da reagiert. Da kommen ganz abstruse Geschichten raus. Was aber die KI wunderbar machen kann, ist, dass sie, wenn man zum Beispiel so eine Aufstellung transkribiert, alle Informationen, die in diesem Transkriptions, in der Transkription drinnen sind, verarbeiten und sie kann Bedeutung von Wörtern sehr gut analysieren. Weil es macht einen Unterschied, ob ich sage, zum Beispiel ein Repräsentant sagt, ich bin das Epizentrum oder ich bin derjenige, der vernetzt. Im Unternehmenskontext würde das bedeuten, wenn jetzt der Vorstand sagt, ich bin das Epizentrum, weißt du ganz genau, welche Kultur dahinter steht, nämlich eine Kultur der Angst, des Misstrauens und des Micromanagements, weil ich bin das Zentrum, Epizentrum sogar und muss alles steuern. Wenn aber jemand sagt, ich bin der Vernetzer, dann habe ich eine Kultur der Offenheit, der Zusammenarbeit, der Potenzialentfaltung. Und diese Nuancen, das kann die KI sehr wohl analysieren, weil sie ja darauf trainiert worden ist, was bedeutet welches Wort. Und wenn man das jetzt miteinander kombiniert, bekommst du nämlich zusätzliche Bedeutung auf Basis des Gesprochenen plus die Interpretation der Daten von Menschen. Wenn man das miteinander kombiniert, einzigartig. Also das ist dann wirklich eine tolle Symbiose. Deswegen sage ich, Intuition ist nicht der Gegenspieler von KI oder KI ist nicht der Gegenspieler von Intuition, sondern je mehr KI wir haben, desto mehr Intuition brauchen wir.
Okay. Ja, also Marco, ich könnte mich stundenlang noch über dieses Thema unterhalten. Kommen wir nochmal zurück zum Buch. Das gibt es in allen Plattform, also Käthes kleinen Bücherladen bei Amazon. Man kann handsignierte Exemplare auch über den Verlag, über den Mentore Media Verlag von dir bestellen direkt.
Genau.
Wie wirst du dieses Buch jetzt zum Bestseller machen?
Wie mache ich das zum Bestseller? Indem ich mein ganzes Netzwerk aktiviere, indem ich viel darüber spreche, indem ich einfach mit vollem Herzblut dabei bin, Leute zu finden, die das auch begeisternd finden, die auch begeistert sind und diese Thematik auch nach außen bringen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Launch-Team gegründet, wo ich wirklich 12 außergewöhnliche Menschen von Hamburg über Bremen, Frankfurt, Erfurt, Nürnberg, München, Linz, Wien habe, also im gesamten deutschsprachigen Raum abgedeckt. Sogar in der Schweiz ist da jemand, der mich total toll unterstützt. Ich sage es deswegen sogar in der Schweiz, weil oftmals Intuition in der Schweiz ein bisschen anders gesehen wird als in Österreich. Auf jeden Fall habe ich da wirklich viele, viele Leute. Und ja, ich bitte halt jeden, der Interesse hat, einfach mal reinzuschauen, weil es geht nicht um, sage ich jetzt einmal, das Buch selber, sondern es geht um die Idee, wie können wir aus der aktuellen Situation, die nicht einfach ist, eine zukunftsfähige Zukunft gestalten gemeinsam. Und da ist meine Hypothese, es geht viel mit Intuition und weniger mit rationaler Analyse.
Okay, das war für dein Buch, glaube ich, ein prima Schlusswort. Du hattest vorhin die Big Five for Life erwähnt. Ich nehme an, das ist eines der Bücher, das du auch gelesen hast und das dich sehr inspiriert hat. Ja. Gib mal noch so zwei, drei Buchtipps, wo du sagst, also als Vater, als Unternehmer, als Mann, als Mensch von Welt, sollte man diese drei Bücher auf jeden Fall gelesen haben?
Ja, also das erste Buch, das ist von Ian McGilchrist. Ian McGilchrist, das heißt The Master and His Emissary, das ist auf Englisch, das gibt es auch auf Deutsch. Das ist The Master and His Emissary, Da geht es um die linke und die rechte Hemisphäre vom Gehirn. Der rationale Geist versus den intuitiven Geist. Und der Ian McGilchrist ist ein Gehirnforscher, der über 20 Jahre lang Schlaganfallpatienten betreut hat in Schottland und eben herausgefunden hat, wie die Funktionsweise der linken und rechten Hemisphäre ist. Und er beschreibt eben die aktuelle Situation in der Gesellschaft, vergleicht das mit den Erkenntnissen, die er hatte aus der Neurochirurgie plus Philosophie. Und das war sozusagen auch einer der Startpunkte, zu sagen, das ist ein wunderbares Buch. Also das ist für alle, die sich interessieren für gesellschaftliche Entwicklung, für wie funktioniert unser Sein, unser Gehirn, unser Bewusstsein, und wie hat sich das in den letzten 3000 Jahren entwickelt, ein wunderbares Buch. Dann Standardwerk von Otto Scharmer, Theory U. Otto Scharmer ist Lektor an MIT, Massachusetts Institute of Technology. Hat über 20 Jahre lang auch Action Research gemacht, also Action Research im Sinne von Veränderungsmanagement. Was braucht es, um Transformationen so zu gestalten, dass sie von innen heraus gelebt werden und auch umgesetzt werden? Und er beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Systemwandel. Also das ist ein tolles Buch, was ich auch noch empfehlen kann. Ja, und The Big Five for Life eben als drittes, wenn ich das nochmal so sagen darf, weil ganz ehrlich, meine Frau hat mir das geschenkt und ich habe das ein halbes Jahr lang mal im Bücherregal gehabt, weil sie gesagt hat, schau, da ist ein Buch über Leadership. Und ich habe alle möglichen Bücher über Leadership schon gelesen und dann eines Tages auf dem Flug in die USA mal gedacht, okay, jetzt lese ich das. Und das hat so geflasht, ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, genau, in diese Richtung, was da drinnen steht, das macht Sinn. Und das hat war auch einer so dieser Startpunkte für mich.
Prima. Marco, vielen Dank. Also ursprünglich habe ich gedacht, wir stellen hier einfach nur ein Buch vor, aber es sind so viele wertvolle, interessante Themen gekommen. Habe auch selbst wieder viel gelernt, viel bestätigt bekommen von dem, was ich schon gehört habe. Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Wir werden dein Buch in der Podcast-Beschreibung entsprechend verlinken. Die anderen drei, die du empfohlen hast, auch, aber deins werden wir besonders hervorheben. Und als Podcast-Gast hast du das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Sven, für die Einladung. Du überrascht mich jetzt mit dem letzten Wort. Ich möchte einfach nur den Hörern und Hörerinnen mitgeben, es gibt die drei Themen, die im Wesentlichen unser Leben bestimmen. Das ist nämlich, seien wir offen für Neues, öffnen wir unser Herz, damit wir empathisch leben können. Und wenn wir eine Idee haben, an die wir glauben, setzen wir sie mit voller Tatenkraft und Hingabe um. Und das möchte ich einfach allen mitgeben. Und in dem Sinne habe ich auch dieses Buch geschrieben und in dem Sinne versuche ich jetzt auch genau diese Idee in die Welt zu setzen.